Wer Friedrich Merz wählt, wählt den Krieg.
Das deckt 100% meine Meinung ab, ja. Warum Olaf Scholz und nicht den Friedrich Merz? Ja, das ist ganz einfach. Der Olaf Scholz ist das kleinere Übel. Ich bin der Meinung, mit Scholz haben wir keine Taurus in der Ukraine. Und das ist das einzig Wichtige in der Zeit, wie wir uns gerade in Mitteleuropa befinden.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Jürgen Pohl zu Gast in unserer Sendung haben. Jürgen Pohl ist AfD-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen. Er ist gelernter Elektromonteur, habe ich gelesen, dann studierter Rechtsanwalt und aktuell ist Jürgen Pohl insofern hochinteressant, da er sich in dieser viel diskutierten, hochbrisanten Kanzlerfrage rund um Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck, wer weiß, dass er sich da als AfD-Politiker für Olaf Scholz ausspricht. Wie ich gelesen habe, wir fragen ihn, Herr Pohl, stimmt das überhaupt? Und wenn ja, warum sind Sie für SPD-Kanzler Olaf Scholz?
Ich grüße Sie, Herr Zeller, und vorab ein Kompliment an die Weltwoche. Sie haben es geschafft, in einem relativ kurzen Zeitraum ein lautstarkes Medium in sozialen Medien zu sein. Und es ist traurig, dass wir in Deutschland wieder aufs Ausland zurückgreifen müssen, um unsere Meinung unterbringen zu können beziehungsweise verlautbaren zu lassen. Ja, die Frage, warum Olaf Scholz und nicht den Friedrich Merz, ja, das ist ganz einfach. Der Olaf Scholz ist das kleinere Übel. Ich bin im Osten sozialisiert worden. Das heißt, wir hatten viel gesprochen über Krieg und Frieden. Und es ist erschreckend, wie mit offenem Auge hier Friedrich Merz erklärt, ich werde Putin ein Ultimatum stellen, 24 Stunden oder wir liefern Mittelstreckenraketen, die Moskau erreichen. Ich meine, das muss man sich mal einfach durch den Kopf gehen lassen, was das heißt. Mittelstreckenraketen mit deutschen Soldaten, die die Dinger programmieren und ins Ziel lenken müssen. Also das ist für mich die Grenze, wo ich sage, Merz wäre eine Alternative. Also dann habe ich lieber den Scholz in absehbarer Zeit, aber letztendlich müssen wir jetzt verhindern, dass wir kurzfristig eine Taurus-Abstimmung bekommen. Denn Taurus kann für Mitteleuropa im Dritten Weltkrieg das Ende bedeuten.
Vielleicht kurz zu Olaf Scholz. Was finden Sie gut an ihm, auch in dieser Taurus-Frage? Hält er da Stand? Knickt er da ein? Warum vertrauen Sie da auf Olaf Scholz, wenn es um diese wichtige außenpolitische Diskussion, Debatte im Deutschen Bundestag geht?
Ich vertraue Olaf Scholz überhaupt nicht. Also er hat in den letzten Jahren Schlimmes für Deutschland verursacht und ich weiß, dass bei allgemeiner oberflächlichen Betrachtung alle sagen, Pohl, bist du dir noch ganz klar, wie kannst du wollen, dass der noch 6 Monate länger im Amt bleibt? Nein, es ist tatsächlich die Angst davor, was kommt nach Scholz. Und da ist Scholz tatsächlich das kleinere Übel. Und ich glaube schon, dass er standhaft gegen Taurus bleibt, weil das ja die letzte moralische Schranke ist, die er sich selbst errichtet hat. Und er würde aufs Leben hinaus schlecht dastehen, wenn er jetzt auf einmal unglaubwürdigerweise Taurus dann auch liefern wollte, weil der Druck zu groß wird. Also ich bin der Meinung, mit Scholz haben wir keine Taurus in der Ukraine und das ist das einzig Wichtige in der Zeit, wie wir uns gerade in Mitteleuropa befinden.
Deutschland hat ja aber nicht nur ein Problem. Ich meine, die Wirtschaft, von der Wirtschaft hört man ja nicht nur Gutes. Man ist da in viel, auch asylpolitisch ist man da offenbar auch auf der schiefen Bahn. Nun wäre allerdings dieser Friedrich Merz, wäre ja eigentlich in seiner politischen Ausrichtung, pauschal gesprochen, näher bei Ihnen. Was spricht jetzt da tatsächlich gegen ihn? Was ist da, wie würden Sie da argumentieren? Was spricht gegen diesen Friedrich Merz und eigentlich diesen natürlichen Sparringpartner CDU?
Also es ist relativ einfach. Wenn man überlegt, was der Friedrich Merz in der wahlkampfvorbereitenden Zeit jetzt von sich geäußert hat. Er will doch die grüne Politik, die in den Abgrund geführt hat, überhaupt nicht ändern. Also, das heißt, die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft, die zu hohen Energiepreisen und zum Zusammenbruch der produzierenden Teile in der deutschen Wirtschaft geführt hat, die soll nicht geändert werden. Das Verbrenner aus soll nicht zurückgenommen werden. Dass die standhafte und dauerhafte Asylbeschränkung durch dauerhaften Grenzschutz, durch Errichtung von Asylzentren soll nicht geändert werden. Der Turbopass soll nicht geändert werden. Also, das heißt, wir haben doch nichts Neues, sondern nur noch durch BlackRock völlig verschärft. Und ich möchte eins ansagen. Aus BlackRock kann man nicht aussteigen. Ich glaube auch nicht, da kann man nicht kündigen, sondern der Gedankengang wird immer der sein, dass man an Profitmaximierung denkt. Und wenn ich jetzt überlege, warum dieser Krieg in der Ukraine forciert wird, dann spielt er bestimmt auch eine Rolle, dass der Donbass, um das es geht, eine hervorragende Rohstoffquelle ist, die man im Interesse aller Geberländer hernach verwerten möchte. Und das heißt deshalb dieses Mittelstreckenszenario, was durch Trump und Biden ja zurzeit befeuert wird. Denn es will uns doch keiner sagen, dass der Lame Duck Biden tatsächlich die Entscheidung alleine getroffen hat, die Mittelstreckenraketen freizugeben, sondern da wird der Trump sein Okay gegeben haben dazu. Denn die mittelprächtige Empörung seiner Apparatur, seines Schattenkabinettes, zeugt doch eigentlich davon, dass man damit einverstanden ist, um die Bedrohungssituation für Putin auszustellen und zu eskalieren.
Mit was für Gefühlen beobachten Sie gegenwärtig die Situation in der Ukraine, wenn man gerade bedenkt, was Sie gerade gesagt haben, dass die USA der Ukraine erlaubt, weitreichende Raketen auf Ziele in Russland einzusetzen? Wie ist Ihnen da aktuell zumute?
Ja, das ist ja das Problem, was wir haben. Wir sind jetzt abhängig, wie die vermeintlich roten Linien von Russland aufgefasst werden. Und wir haben Russland derartig in die Enge getrieben, durch das Überschreiten regelmäßig dieser roten Linien, dass irgendwann Russland entscheiden muss, wenn wir glaubwürdig sein wollen, muss es jetzt einen Gegenschlag geben. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass Russland niemals nur den einen Präsidenten hat, sondern sie haben auch Oligarchen im Rahmen der russischen Armee, denen dieses Zögern und dieses Zaudern wahrscheinlich überhaupt nicht gefällt. Das heißt, wenn der Kollege Putin auf seine Datscha in den Sommerurlaub oder in den Winterurlaub geschickt wird durch die Generale, dann geht es wahrscheinlich in Europa heiß her. Aber das wissen unsere Generale, unsere Politiker alle und sie machen es trotzdem. Und da sage ich, bei 300% Profit kennt das Kapital halt keine Grenzen mehr. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir haben das beste Beispiel. Obama hat schon gesagt, wir sollen Diplomaten schicken statt Granaten. Und wenn ich überlege, der Wischnewski damals, der Ben Wisch, wie der diplomatische Erfolge erzielen konnte, warum soll uns das in der Ukraine und Moskau nicht gelingen? Das, was damals geschah, dass die Russen vielleicht überzogen haben mit ihren militärischen Eingreifen, das mag dahingestellt sein. Die Sorgen von Russland wollte keiner hören. Letztendlich führte diese Auseinandersetzung zu diesem hässlichen Krieg. Der muss beendet werden, aber nicht auf diesem Weg.
Stehen wir aus Ihrer Sicht nahe an einem dritten Weltkrieg? Zündet Biden sogenannt einen Atomkrieg? Wie würden Sie das so anhand dieser Eskalationsspirale aktuell einschätzen?
Es ist relativ einfach. Wenn es nur Biden wäre oder Trump, die da Entscheidungsträger wären, Entschuldigung, die Uhr, wenn die Entscheidungsträger wären, das ist leider nicht so. Wir haben noch den in die Ecke getriebenen Zelensky, der alles versuchen wird, selbst mit dem Beschuss von Atomkraftwerken in der Form einer schmutzigen Bombe, hier Fakten zu schaffen, um seine politischen Interessen durchzusetzen. Das ist eben das Schlimme, dass wir in dieser Situation eben nicht nur von Amerika abhängig sind, sondern auch noch von Zelensky. Und das macht mir Angst.
Und würde Ihnen jetzt aber ein Friedrich Merz, vielleicht auch sogar ein Christian Lindner entgegenhalten, ja, der Kreml, der Mann im Kreml, der hat ja jetzt schon die ganze Zeit immer geblufft, macht dann doch nichts, dieses Drohgebärden, diese Sprechchöre da, die haben wir langsam satt. Da wird nichts passieren, keine Sorge. Warum ist es diesmal anders? Warum sind Sie in der aktuellen Situation besorgter als früher?
Es ist ganz einfach. Man hat Russland derartig in die Enge getrieben, dass den Krieg gegen die Ukraine angefangen haben, weil sie sich nicht mehr anders zu wehren wussten. Wir haben die NATO nicht nur in die deutschen Ostgebiete gelassen, wir haben die NATO, sondern bis ran an die russischen Grenzen gelassen, alles gegen übliche Vereinbarungen. Das heißt, Putin konnte damals meines Erachtens gar nicht anders als diesen Krieg vom Zaune brechen. Aber wir sind jetzt wieder an einem Wendepunkt, wo wieder an der Eskalationsspirale gedreht worden. Es wird eben nicht nur massenhaft Waffen hineingepumpt in dieses Land, sondern wir pumpen auch militärisches Know-how und Menschen dort hinein, die dort unten kämpfen und ihr Know-how einbringen. Und irgendwann wird die russische Administration sagen, jetzt ist genug. Und wie gesagt, wenn es Putin nicht sein sollte, der ja Deutschlandfreund ist, da stehen genug Leute in seiner Entscheidungskette, die bereit sind, die Führung zu übernehmen.
Was ist aktuell die Rolle Deutschlands, auch im Hinblick auf diesen Krieg? Was müsste die Führungsriege, Außenministerin, Kanzler, was müssten die Herren oder die Herrschaften in Berlin jetzt sofort unternehmen?
Das Beispiel, was ich vorschlagen würde, ist erstens, wir fahren in die Ukraine und dann direkt nach Moskau. Zweitens, wir laden beide Kriegsparteien nach Berlin ein oder auf einen geruhsamen Ort und lassen dort erstmal einmal sprechen, lassen dort die Sorgen und die Ängste vortragen, um dann eine Lösung zu finden. Wenn man überlegt, dass hier Friedenskonferenzen abgehalten werden ohne Russland, dann ist das totaler Unsinn. Wenn man bedenkt, dass es in der Ukraine zurzeit Gesetzeslage ist, nicht mit Putin über den Krieg zu verhandeln, dann wissen Sie, wo wir stehen. Und das muss durchbrochen werden, nicht durch Katar oder Saudi-Arabien, sondern durch Europa. In Bismarckscher Tradition als guter Makler für die gegenseitigen Interessen. Sie müssen wissen, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen und wir als deutscher Staat haben das Interesse an Frieden in Mitteleuropa.
Erst kürzlich hat ja Bundeskanzler Olaf Scholz den Kontakt nach Moskau gesucht. Er hat mit Wladimir Putin telefoniert, wie ich gelesen habe. War das ausschlaggebend, dass Sie sich für Kanzler Scholz ausgesprochen haben oder aussprechen werden? Oder ist das einfach so ein weiteres Argument, dass er der Mann sei, der eher Frieden bringen kann als Friedrich Merz?
Nein, ich glaube, der Kanzler Scholz ist in dieser Frage unglaubwürdig geworden. Es müsste dort ein neuer Dritter reintreten, wie der Herr Wischnewski zum Beispiel damals, der über Sach- und Fachkompetenz verfügt. Vielleicht ist es Graf Lambsdorff, der Moskauer Botschafter. Ich weiß es nicht, ob er seine antirussische Haltung, die er manchmal zutage trägt, legt, aufgeben kann. Aber im Endeffekt ist es doch so. Es ist nicht die Befürwortung von Scholz, die mich zu dieser Abstimmung treibt, sondern es ist meines Erachtens die Angst vor dem nicht kalkulierbaren Handeln von Merz oder dem sehr wohl kalkulierbaren Handeln von Merz. Denn Merz hat alles angekündigt, was er machen will. Und davor habe ich Bedenken. Und Sie müssen wissen, die CDU treibt das politische Spiel der Ampel weiter. Wir hatten kurz drüber gesprochen schon. Und wenn dann noch die Kriegsgefahr obendrauf kommt, dann ist eben Merz kein richtiger Partner in dieser Zeit.
Was hören Sie intern? Was für ein eisiger Wind weht Ihnen parteiintern entgegen? Wie ist die Stimmungslage nach Ihrem Votum für oder gegen Merz, für Scholz? Wie ist das innerhalb der AfD? Wie sieht das aktuell aus?
Gute Frage. Nächste Frage. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich klarstellen muss, ich spreche hier nicht für Teile der Partei oder für Teile der Fraktion und ich werde einen Teufel tun, die Partei und Fraktion hier im Rahmen vor der Bundeswahl hier uneinig werden zu lassen. Nein, es ist ein Gesprächsangebot zum politischen Nachdenken, wie es jeder halten will, im stillen Kämmerlein, dass jeder sagt, wo setze ich meine Schranken ein? Und da ist es eben so, dass die Kollegen, die unter transatlantischen Einflüssen sozialisiert wurden, die Sache eben anders sehen als manch andere Kollegen. Und ich achte jede Meinung, die jeder hat. Also wichtig ist erstmal, dass er eine hat. Unverständnis habe ich dafür, wenn die Kriegsgefahr nicht gesehen wird, und deswegen bin ich da unterwegs.
Aber haben Sie da Support? Gibt es da viele Mitglieder, die ähnlicher Meinung sind wie Sie, vielleicht sogar gleicher Meinung sind wie Sie? Mal offen gefragt, wie viele unterstützen Ihr Votum für Scholz und gegen Merz?
Also wir sind, und das hatte ich ja zu Anfang gesagt, keine Bewegung. Also das heißt nicht, ich telefoniere hier nicht rum und frage, bist du für oder bist du gegen. Darum geht es nicht. Ich will das nach wie vor als Gesprächsangebot oder als Nachdenkenangebot verstanden wissen, dass diese Entscheidung nicht einfach aus politischer Doktrin heraus entschieden werden sollte, sondern man müsste schon überlegen, was richte ich eventuell mit meiner Stimme an.
Und wie läuft dieses Entscheidfindungsverfahren ab? Wie findet da die Fraktion ihre Position? Ist das eine wilde Debatte? Sind Sie da Ausreißer oder wird das eher von oben diktiert? Wie können Sie da, was können Sie über dieses Entscheidfindungsverfahren ein bisschen sagen?
Es ist relativ einfach. Es ist ein Beitrag in der Diskussion innerhalb der Fraktion, weil hier die Fraktion hier gefordert ist. Da kann jeder seine Meinung zu äußern. Es wird bestimmt nach dem Medienhype auf die Tagesordnung der Fraktionssitzung gesetzt werden. Da kann jeder sich äußern. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, die jeder im Herzen mit nach Hause trägt und dort beantworten muss im Herzen. Das ist eben die Aufgabe eines Politikers, welche Interessen und wie vertrete ich die Interessen? Und ich achte all jeden Kollegen, der sagt, nein, Jürgen, das ist nicht so und wir müssen jetzt diese Ampel vernichten, schlagen. Das sage ich ja auch, aber erst in 6 Monaten, wenn sich die Fragen mit Trump, der Friedensorganisation Ukraine, Russland mehr geklärt haben. Ich brauche keine Taurus-Raketen im Januar oder Februar. In Kiew oder in der Ukraine, weil dann der Konflikt sich noch mehr verstärken wird.
Tino Chrupalla, AfD-Co-Chef, hat gesagt, wer Merz wählt, wählt den Krieg. Was hören Sie von der Parteileitung?
Ich habe das zum Beispiel gehört, als ihr Chef in der Abteilung das Interview mit Tino geführt hat. Wie soll ich sagen? Es deckt 100% meine Meinung ab, ja. Wobei ich muss darauf hinweisen, dass eben Alice Weidel und Tino Chrupalla eben nicht nur eine eigene Persönlichkeit sind, die da abzustimmen haben, sondern sie haben als Fraktions- und Parteivorsitzende die Einheit der Partei und der Fraktion zu wahren, die Schlagkraft im Bundestagswahlkampf. Das heißt, das sind keine Fragen, die ich öffentlich mit den beiden diskutieren wollte. Das ist es.
Im Stern habe ich gelesen, Alice Weidel ist sauer. Sie haben da offenbar in ein Wespennest gestochen.
Nein, nein, nein.
Stimmt
Also das
das?
ist.
Ist das? Sind Sie nah am Parteiausschlussverfahren, Herr Pohl?
Nein, nein. Also ich bin ja erstmal seit langem in den Entscheidungsprozessen der Partei mit dabei. Ich bin so de facto mit in der Gründung da dabei gewesen, im Jahr 2013. Nein, also die Überschrift des Stern ist wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, die Klickzahlen zu erhöhen. Also da ist überhaupt nichts dran. Also ich stehe hier schon im Kontakt. So ist das nicht, wenn man solche Welle über sich hinabschwappen sieht. Da sollte man schon die Parteiführung drüber verständigen, was man so denkt und was man machen will und so weiter. Aber dass sie da sauer ist, nein, überhaupt nicht. Habe ich nicht festgestellt.
Und haben Sie rein politstrategisch sich schon mal überlegt, dass Sie mit Ihrem Votum, wenn sich viele jetzt Ihnen anschließen würden, vielleicht sogar auch Kanzler Scholz selbst abschießen würden, mit dem ganz einfachen Argument, ja, wenn die für Scholz stimmen, dann wählen wir ihn erst recht nicht. Wenn die AfD für Scholz ist, ja, dann hat er bei uns, bei Gemäßigten, bei den Demokraten, wie es immer so schön heißt, erst recht keine Chance. Haben Sie sich das schon mal überlegt?
Das habe ich mir voll überlegt. Also ich komme ja in die Diskussion hinein, die da lautet, wir sägen unseren eigenen Kanzler ab. Dann kam die Diskussion, die AfD könnte ja mitstimmen. Da schlage ich dann in die Kerbe oder die Hufeisentheorie, BSW macht mit. Und dass jetzt die SPD sagt, dann enthalten wir uns lieber, ehe die AfD unseren eigenen Kanzler stützt, das ist schon bizarr. Bizarr ist schon schwach, dieser Ausdruck.
Was wäre Ihr Wunschszenario? Was Würden Sie sich wünschen, was der nächste Bundeskanzler als erstes sofort tun würde?
Dazu muss ich erstmal sagen, wir befinden uns nicht bei Wünsch dir was. Zurzeit wünschen sich die Parteien eine neue Regierung und das ist in der Verfassung überhaupt nicht vorgesehen. Dieses Handeln, was wir jetzt tätigen. In der deutschen Verfassung gibt es dazu konkrete Regelungen, wann eine neue Regierung, wann ein neuer Kanzler eingesetzt werden muss. Und das ist keinesfalls die Vereinbarung zwischen CDU und SPD als größte Parteien. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Was ich mir wünschen würde, ist, und dem traue ich das leider nicht zu, dass der Bundespräsident sagt, es ist Unsinn, was ihr hier macht. Setzt euch an einen Tisch, baut eine neue Bundesregierung, von mir aus eine große Koalition oder was weiß ich, mit Hinzuziehung der AfD, das würde ich mir noch mehr wünschen. Das wäre die Lösung bis zum September zu den regulären Neuwahlen. Also dieser Anachronismus, den wir hier betreiben, wir wollen Demokratie spielen, aber mit den völlig falschen Mitteln, das kann so nicht sein. Und ich wünsche mir einfach, dass wir hier alle Parteien, auch die AfD als große Oppositionspartei, mit in diesen Entscheidungsfindungsprozess mal mit aufnehmen und hineinziehen. Das ist mein
Demokratie heißt ja, oder so verstehen wir Schweizer das zumindest, wir machen, was der Wähler will. Was hören Sie eigentlich auf der Straße, wenn Sie sich da als AfD-Politiker für einen SPD-Kanzler stark machen oder noch stärker machen gegen einen CDU-Politiker? Was ist da das Feedback von Ihrer Wählerbasis?
da habe ich es relativ einfach. Ich komme aus Thüringen und Thüringen hat schon vor langem die CDU als den politischen Gegner identifiziert, der gesagt hat, da muss der politische Kampf hingehen, dass wir die CDU marginalisieren, also verkleinern, wie in Italien zum Beispiel, unter 10%. Und dass wir dann mit dem Personal, was wir vorfinden, natürlich keine Politik machen können, ist auch klar. Die müssen einen Personalwechsel vornehmen. Und dann können wir uns darüber nachdenken, ob wir in Zukunft mit der CDU irgendwas zusammen machen. Aber wenn ich jetzt und das, ich bin am Montag, nee, doch am Montag, am Dienstag war ich unterwegs und habe Versammlungen gehabt hier auf Kreisebene in Thüringen, Mittel- und Nordthüringen. Und da ist eigentlich unisono der Meinung, jawohl, der Merz ist eine Gefahr. Wir müssen uns vor Merz schützen. Scholz, sagten viele, wäre so ähnlich wie so ein Fußpilz. Unangenehm, aber man kann was gegen tun, wissen Sie? Also schlimmer wäre es, einen richtigen Krebs zu kriegen wie Friedrich Merz. Und das war eigentlich unisono der Meinung einer Basis hier in Thüringen. Dass das in den alten Bundesländern anders sein kann, möglich, aber die Bürger, die Wähler, die ich hier vertrete, stehen da in dieser Frage hinter mir.
Es ist extrem interessant, dass ich mit jemandem, der in Thüringen verwurzelt ist, da sprechen darf. Und vielleicht noch eine Frage, das ist ja eigentlich ganz Deutschland interessiert. Thüringen ist ja quasi Höcke überstrahlt oder wird Höcke überstrahlt. Ganz Deutschland wird Björn Höcke überstrahlt. Ist ja fast schon die größte Gefahr, wenn man da die Zeitungen liest. Wie ist das? Was ist das eigentlich aus Ihrer Sicht? Ja, vielleicht ja, Sie sind ja vielleicht da näher dran, kennen ihn besser. Was ist das eigentlich für ein Mann, von dem sich die, zumindest die ganze politische und mediale Elite in Deutschland fürchtet?
Ja, das ist interessant. Ich war ja lange Zeit, also er kommt aus meinem Kreisverband, ich war lange Zeit sein Büroleiter. Wir sind dem Grunde nach befreundet. Das ist natürlich immer, also wir stimmen uns nicht ab in unserer politischen Meinung, sondern wir lernen und wir hören voneinander. Aber wie ist das mit Höcke? Das ist ganz einfach. Im ersten Leben war Höcke Lehrer und die Schüler haben ihn zum Vertrauenslehrer gewählt. Das ist eine Tätigkeit, die man nur bekommt. Das ist eine Aufgabe, die man nur bekommt, wenn die Schüler von allem überzeugt sind. Das heißt, dass er keinen zurücklässt, dass er jeden mitnimmt und so weiter und so fort. Also wenn Höcke als der Machtpolitiker karikiert wird, das ist er überhaupt nicht. Und ich bin froh, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist, wie gesagt, einer, wo das politische Arbeiten Spaß macht.
Was würden Sie sagen, was ist das ganz große Missverständnis, wenn es um die Person Björn Höcke geht?
Das ganz große Missverständnis ist, dass der Björn Höcke ein sehr verständnisvoller, rücksichtsvoller Mensch ist, mit all seinen Vorzügen und Schwächen, die jeder Mensch hat. Und dass das vergessen wird und man hier einen Menschen karikiert, der so überhaupt nicht existiert. Also Machtanspruch mit Demagogie, mit Propaganda, das ist es alles nicht, sondern das, was er bringt, das ist ureigens sein Thema, das ist ureigens sein Wollen. Und wenn ich überlege, was für ein liebevoller Vater er ist in der Familie, da kann man nur sagen, es wird Zeit, dass die Öffentlichkeit mal das richtige Bild von ihm bekommt. Muss er daran arbeiten, das mal ein bisschen zu verbreiten.
Er ist ja geradezu das Sinnbild dieser hochgezogenen Brandmauer. Das heißt, wenn es Menschen oder Personen wie Björn Höcke gibt in dieser Partei, dann arbeitet man erst recht nicht mit der AfD, spricht man auch gar nicht mit ihnen. Was wäre vielleicht Ihr Beitrag, Ihr Ratschlag, damit sich die ganze Brandmauer-Rhetorik, dieses Nicht-Miteinander-Reden, dieses Nicht-Miteinander- in Kontakt treten und sich miteinander überhaupt mit den Positionen auseinandersetzen zu wollen, dass sich das ein bisschen entkrampft. Was wäre da Ihr Ratschlag?
Also fangen wir mal ganz vorne an, diese Theorie, wenn ihr Höcke nicht hättet, dann würden wir mit euch sprechen und dann wäre alles ganz anders. Das ist grober Unfug. Höcke hat uns hier in Thüringen zu 33% geführt, zur stärksten Partei im Thüringer Landtag. Das heißt, er ist parteipolitisch voll erfolgreich. Zweitens, Höcke hat immer gesagt, an meiner Person soll es nicht scheitern. Kommt ihr auf uns zu, macht ihr mit uns was, gehen wir miteinander in die Koalition, dann bin ich der Letzte, der da ein Hinderungsstein dran sein sollte, ein Bremsstein, dann macht er Platz, seine Aussage immer wieder. Und das ist vorgeschoben. Im Endeffekt ist es so, dass in der kommunalen Ebene diese Brandmauern immer mehr bröckeln. Man trinkt nach der Kreistagssitzung oder nach der Stadtratssitzung schon mal ein Bier zusammen mit und unterhält sich und frotzelt. Mittlerweile ist das auch im Bundestag schon möglich. Die ersten 4 Jahre wurde ich kaum gegrüßt. Heute gibt es schon einen Handschlag. Also das heißt, die Fragen normalisieren sich und werden eigentlich durch den AfD-Halbierer, also den Friedrich Merz, eigentlich nur noch am Kochen gehalten. Ansonsten, die Leute laufen ihm weg bei diesem Thema. Und das ist ja ganz normal. Was wollen Sie? 30% der Wähler und von den Nichtwählern sind 20%, 30% politisch frustriert. Was wollen Sie diesen Leuten erzählen, warum man mit der stärksten Partei nicht zusammenarbeitet? Warum man diese Wählerwillen einfach ignoriert? Das heißt, damit kommt die CDU nicht weiter. Die jetzt. Das werden Sie merken. Sie werden dadurch immer mehr verkleinert, verzwergt werden. Und ja, ist eigentlich die beste Wahlkampfunterstützung, die wir immer kriegen, die Altparteien.
Letzte Frage, die stelle ich jetzt, obwohl Sie gesagt haben, dass wir hier nicht in einem Wunschkonzert sind. Herr Pohl, was wünschen Sie sich eigentlich für die Zukunft Deutschlands?
Für die Zukunft Deutschlands wünsche ich mir, dass die Frage Krieg und Frieden mehr in den Mittelpunkt rückt. Dass die Leute, die Menschen noch mehr erkennen, mit welchen heißen Eisen hier ihre Volksvertreter jonglieren. Die Shell-Studie, das ist eine große Jugendstudie in Deutschland, hat festgestellt, dass 80% der Jugendlichen Angst vor dem nächsten Krieg haben. Da sieht man auch, warum die AfD-Unterstützung so groß ist. Also die Friedenspartei, die einzig wahre Friedenspartei, die da rangeht, die AfD, ist mehr ernst zu nehmen in dieser Frage. Und wir laden jeden ein, wenigstens darüber zu diskutieren, warum es falsch ist, Mittelstreckenwaffen in die Ukraine zu liefern, die Moskau erreichen können, die unvergleichlichen Schaden anrichten könnten. Denn in dem Moment, wo der Russe sagt, schönes Wort, wo die russische Regierung sagt, wir schicken eine Rakete mal zurück, von mir aus nach Berlin oder in irgendein Generalstabsgebäude, dann bricht hier was los, was durch die Bevölkerung dann nicht mehr gestoppt werden kann. Und deswegen waren die Friedensdemonstrationen, die Deutschland schon mal gesehen hat, wieder notwendig. Die Leute müssen begreifen, es geht um Krieg und Frieden. Das wäre mein Wunsch, dass das wieder Platz greift in der Gesellschaft.
Herr Pohl, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir hoffen natürlich das Beste für die Zukunft. Danke.
Beste Grüße in die Schweiz. Danke.